Der Predigttext ist eine Evangelienharmonie. Das ist ein Zusammenschnitt aus den Berichten, die uns vorliegen und gibt uns eine größere Perspektive auf dieses Geschehen am frühen Sonntagmorgen. Nach dem Sabbat, in der Dämmerung des ersten Tages der neuen Woche, machten sich die Frauen auf den Weg, um nach dem Grab zu sehen. Sie nahmen die wohlriechenden Öle, die sie zubereitet hatten, mit und gingen zur Felsengruft. Plötzlich gab es ein starkes Erdbeben. Ein Engel des Herrn war vom Himmel gekommen und zum Grab getreten. Er wälzte den Stein weg und setzte sich darauf. Seine Gestalt flammte wie ein Blitz und sein Gewand war weiß wie Schnee. Da zitterten und bebten die Wächter vor Angst und fielen wie tot zu Boden. Die Sonne war gerade aufgegangen, als die Frauen dort ankamen. Unterwegs hatten sie sich noch gefragt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wegwälzen? Doch als sie jetzt hinblickten, sahen sie, dass der riesige Stein, der den Eingang zur Grabhöhle verschloss, zur Seite gerollt war. Sie gingen in die Grabhöhle hinein, fanden den Leib von Jesus, ihrem Herrn, aber nicht. Da lief Maria aus Magdala schnell zu Simon Petrus und dem anderen Jünger, den Jesus besonders lieb hatte, und sagte: Sie haben den Herrn aus der Gruft weggenommen und wir wissen nicht, wo sie ihn hingebracht haben. Die beiden Jünger brachen sofort auf und eilten zum Grab. Und wir reden hier von einer Distanz von etwa 2,5 Kilometern, bergauf, bergab, und keiner denkt in diesem Moment an die Möglichkeit der Auferstehung. Und während die anderen Frauen noch ratlos in der Grabhöhle standen, sahen sie plötzlich auf der rechten Seite einen jungen Mann im weißen Gewand sitzen. Zusammen mit einem anderen Mann, der in einem strahlend hellen Gewand gekleidet war, trat er auf sie zu. Die Frauen erschraken sehr und blickten zu Boden. Doch die beiden Männer sagten zu ihnen: Erschreckt nicht. Wir wissen, ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten. Doch was sucht ihr den Lebendigen bei den Toten? Er ist nicht hier, er ist auferstanden, wie er es gesagt hat. Kommt her und seht euch die Stelle an, wo er gelegen hat. Erinnert ihr euch nicht an das, was er euch in Galiläa sagte, dass der Menschensohn in die Hände sündiger Menschen ausgeliefert und gekreuzigt werden muss und dass er am dritten Tag auferstehen würde? Da erinnerten sie sich an seine Worte. Und nun geht schnell zu seinen Jüngern und sagt ihnen und dem Petrus, dass er von den Toten auferstanden ist. Sagt ihnen, er geht euch nach Galiläa voraus. Dort werdet ihr ihn sehen, wie er es euch angekündigt hat. Ihr könnt euch auf diese Worte verlassen. Zitternd vor Furcht und Entsetzen stürzten die Frauen aus der Gruft und liefen davon. Sie hatten solche Angst, dass sie mit niemandem darüber redeten. Und doch waren sie voller Freude. Sie eilten zu den Jüngern, um ihnen alles zu berichten. Und während Maria Magdalena schon in Angst zu den Jüngern gelaufen ist und diesen Auftrag, den die anderen Frauen bekommen hatten, schon erfüllt hat, haben sie sich auch auf den Weg gemacht, um diese Botschaft zu überbringen. Und wir wechseln die Perspektive, denn Maria Magdalena ist zurück ans Grab gegangen und Maria stand inzwischen wieder draußen an der Grabhöhle und weinte. Weinend beugte sie sich vor, um in die Gruft hineinzusehen. Auf einmal sah sie zwei weiß gekleidete Engel da sitzen, wo Jesus gelegen hatte, einer am Kopfende und der andere am Fußende. Frau, warum weinst du? Fragten sie. Maria erwiderte: Sie haben meinen Herrn fortgetragen und ich weiß nicht, wo sie ihn hingelegt haben. Als sie über die Schulter zurückblickte, sah sie auf einmal Jesus dastehen. Er kannte ihn aber nicht. Er sagte: Frau, warum weinst du? Wen suchst du? Sie dachte, es sei der Gärtner und sagte: Herr, wenn du ihn fortgenommen hast, sag mir bitte, wo er jetzt liegt. Dann gehe ich und werde ihn holen. Maria, sagte Jesus. Da drehte sie sich um und rief: Rabuni. Das ist Hebräisch und heißt mein Lehrer.
Gäste, liebe Freunde und liebe Erlebgemeinde, ich möchte es auch noch einmal sagen: Der Herr ist auferstanden. Obwohl wir im Westen sind, nicht im Osten. Im Osten war das tatsächlich auch zur Zeit des Kommunismus üblich, auf der Straße trotz Ceausescu zu sagen: Der Herr ist auferstanden. Und man hat geantwortet, das war so Brauch. In vielen Ländern des Ostens ist das heute noch genauso. Und jetzt geht es um die Auferstehung und es macht Sinn. Ihr Lieben alle, im wahrsten Sinn des Wortes, es ist notwendig, jetzt alle deine Sorgen, deine Ängste, das, was dich bedrückt und bedrückt hat, einfach beiseite zu schieben. Das ist gar nicht so einfach. Und du sagst, wie soll das gehen, Harald? Die Antwort ist, lass größere Gedanken zu. In dem Augenblick, wo wir andere Gedanken zulassen, die uns fesseln, das ist die einzige Möglichkeit, überhaupt einen Gedankenwechsel vorzunehmen. Mach es heute, an diesem Vormittag, an diesem wunderschönen Auferstehungsmorgen. Das Thema der Auferstehung, es ist so reichhaltig. Es ist so vielschichtig. Es ist wirklich schade, dass man sich nur einen Vormittag mit so einem Text beschäftigt. Allein das Stichwort leibliche Auferstehung Jesu ist gewaltig. Der Körper von Jesus wurde auferweckt. Die Bedeutung des Leibes bis hinein in die Ewigkeit wird sehr deutlich. Auch die Bedeutung unseres Körpers, unserer Worte, unserer Gedanken, unserer Handlungen ist enorm, was in der Auferstehung ist. Wir beschränken uns heute auf einige wenige Verse aus diesem Zusammenschnitt der Evangelienharmonie. Mehr ist nicht möglich. Ich habe in den letzten Tagen diese Texte gelesen und wieder gelesen. Sie sind faszinierend. Unser erster Punkt, das leere Grab. Dieses Bild von einem der Gräber in Jerusalem, das haben wir vor einer Woche aufgenommen. Es ist bekannt unter dem Namen Gartengrab, abseits vom Lärm der Menschenmassen, die sich alle über die Via Dolorosa zur Grabeskirche bewegen. Ob dies oder ein anderes Grab, das leere Grab ist Geschichte. Es ist Realität. Es wird von den Evangelisten als Historiker fantastisch beschrieben. Es ist gut dokumentiert. Ich komme gleich noch einmal auf diese Dokumentation zu sprechen. Hinzu kommt, dass der gesamte Verlauf der Weltgeschichte, des Christentums, des römischen Weltreichs überhaupt nur verstanden werden kann, wenn man begreift, dass eine Gruppe von Jüngern und einigen Frauen eine Freude und eine Leichtigkeit bekommen haben, weil Jesus Christus, ihr geliebter Herr und Meister, von den Toten auferstand. Und das hat sich dann wie ein Steppenbrand im Römischen Reich verbreitet. Die einzige Erklärung dafür, überhaupt für das Christentum, Jesus Christus, der Gekreuzigte, ist auferstanden. Was ist so faszinierend an diesen Zeugnissen des Neuen Testaments? Ist leicht zu finden in den Evangelien. Das Neue Testament beginnt mit den vier Evangelisten und alle enden mit der Auferstehung. Matthäus 28, Lukas 24, Markus 16 und nur Johannes hat zwei Kapitel über die Auferstehung, 20 und 21. Sie sind sehr vielschichtig, diese Berichte, aber eins haben sie alle gemeinsam. Und das Gemeinsame ist, dass die Jünger und die Frauen das nicht glauben konnten, dass er auferstanden ist. Das ist das Gemeinsame. Man muss sagen, sie glaubten alle, dass Jesus Christus im Grab liegt. Das war ihr Glaube. Die Frauen gingen an jenem Morgen nicht zum Grab, um die Auferstehung zu feiern. Sie gingen, um den Leichnam Jesu zu salben. Das war damals so üblich. Vielleicht interessant, in Israel blieben die Toten 1 bis 2 Jahre in diesem Grab, in diesem Höhlengrab liegen. Dann öffnete man das Grab und nahm die Knochen heraus. Wir sehen auf diesem Bild ein Ossarium, also sogar mehrere. Man hat ja viele von diesen Knochen, kleinen Knochengräbern, Kästchen gefunden. So hat Josef von Arimathia sein Grab Jesus nicht geschenkt, sondern er hat es ihm einfach geliehen. Es war frei, es war ein neues Grab. Für 1 bis 2 Jahre. Das ist auch der Grund, warum man die Toten so einbalsamiert hat und warum auch die Frauen am Morgen nochmal gekommen sind, um ihn zu salben. Josef von Arimathea hilft, dass Jesus nicht am Grab hängen bleibt über den Sabbat. Das war ja verboten. Wir haben im 5. Buch Mose ein sehr schmerzhaftes Wort. Und wenn bei einem Mann eine Sünde geschieht, auf die das Todesurteil steht, und er wird getötet und du hängst ihn an ein Holz, dann darf seine Leiche nicht über Nacht an dem Holz bleiben, sondern du sollst ihn unbedingt am selben Tag begraben. Denn ein Aufgehängter ist ein Fluch Gottes. Das war Jesus für dich und mich. So sollst du dein Land nicht unrein machen, das der Herr, dein Gott, dir als Erbteil gibt. Und jetzt war Sabbat. Auch die Juden hatten Interesse, dass Jesus schnell vom Kreuz wegkommt, dass sie Sabbat feiern können. Und Nikodemus, der seinen Meister verehrte, im Johannesevangelium heißt es, dass Nikodemus einer der führenden Männer des Volkes war. Dieser Nikodemus, der einmal zu Jesus bei Nacht kam, der brachte eine Mischung von Myrrhe und Aloe mit, ungefähr 33 Kilogramm Salbe. Berechnet ist das ein Vermögen im Wert von 100 Jahreslöhnen. Unfassbar. Vielleicht waren noch andere Spender da. Aber Nikodemus sagt, Jesus braucht ein ordentliches Begräbnis. Der hat nicht damit gerechnet, nicht im Geringsten, dass Jesus auferstehen wird. Der hat nicht gesagt, die Chancen stehen 50-50. Aber naja, wir salben ihn mal. Die waren überzeugt, der wird da 1,5 Jahre im Grab liegen. Das sagt der Text hier, wenn es um die Frauen geht. Als der Sabbat vorüber war, kauft Maria aus Magdala und Maria, die Mutter des Jakobus, zusammen mit Salome wohlriechende Öle, um den Leichnam Jesu zu salben. Sehr früh, am nächsten Morgen, machten sie sich auf den Weg zum Grab. Es war der erste Tag der neuen Woche und die Sonne ging gerade auf, als sie dort ankamen. Unterwegs hatten sie zueinander gesagt, wer wird uns den Stein vom Eingang des Grabes wälzen? Doch als sie jetzt davor standen, sahen sie, dass der Stein, ein großer, schwerer Stein, bereits weggerollt war. Zweifler unter uns, herzlich willkommen. Heute bist du in großartiger Gesellschaft mit den Jüngern und mit den Frauen am Grab. Die haben auch nicht geglaubt. Warum haben sie nicht geglaubt? Weil sie so clever waren. Wenn die Auferstehung eine Erfindung der Jünger gewesen wäre, dann wären diese Berichte nie so im Neuen Testament geschrieben worden. Niemals hätten die das so aufgezogen. Wir wissen nicht, was die Frauen sonst noch geredet haben auf dem Weg zum Grab. Aber eins ist klar, sie haben nicht gesagt, wir machen jetzt noch ein Transparent oder ein Plakat, herzlich willkommen Jesus. Sie waren überzeugt, dass er im Grab liegt. Die gingen nicht so früh los, um die ersten Zeugen der Auferstehung zu sein, sondern um ihn zu salben, damit das Grab selbst und auch die Umgebung des Grabes besser riechen. Hier ist ein Bild von einem Gartengrab, ein anderes aus Jerusalem. Und man kann hier sehr schön diesen Keil sehen unter dem Stein. Und wenn man diesen Stein rechts und diesen Keil wegnimmt, dann braucht es nicht sehr viel und man schließt das Grab. In diesem Fall wäre die Öffnung da oben, das wäre schon eine Hilfe gewesen zur Lüftung. Die Gräber waren so, dass sie eine Durchlüftung hatten, gerade wegen der Verwesung. Und vielleicht noch einmal dieses nächste Bild, wo es um diese Schädelstätte geht, im Matthäus-Evangelium und im Markus-Evangelium, heißt es, so brachten sie Jesus bis zu der Stelle, die Golgatha heißt. Golgatha heißt übersetzt, das nächste Bild bitte, heißt Schädelstätte. Das ist das, was man heute sieht, durch die Witterung und auch durch die Arbeiten, die in der Nähe passiert sind, wurde dieser Ort relativ stark verändert. Aber auf dem nächsten Bild, das ist ein Bild von etwa 100 Jahren zurück, kann man das sehen. Kann man erkennen, das könnte die Schädelstätte gewesen sein. Und ich habe noch einmal einen Pfeil und ein Bild eingeblendet mit diesem Text. Schädelstätte, Golgatha. Und das Gartengrab, von dem Heiko gesprochen hat und das wir am Anfang eingeblendet haben, ist tatsächlich nur wenige Meter von diesem Felsen entfernt. Ganz egal, welches das Grab ist. Die Apostel, die waren überzeugt, dass Jesus tot ist und dass er im Grab ist, und dann mussten sie eines Besseren belehrt werden. Der Herr ist auferstanden. Eine gewaltige Botschaft. Sie hat die Jünger dann, als sie es kapiert haben, elektrisiert. Aber der Auferstandene wird persönlich. Das ist mein zweiter und letzter Punkt für diesen Vormittag. Jesus wird sehr persönlich. Und wir greifen nur zwei Personen heraus, Petrus und Maria von Magdala. Markus 16, 6 bis 7. Ihr sucht Jesus von Nazareth, den Gekreuzigten, sagen die Engel. Er ist auferstanden, er ist nicht hier. Seht, da ist die Stelle, wo man ihn hingelegt hat. Geht nun zu seinen Jüngern und sagt zu ihnen, und bitte auch zu Petrus, er geht euch nach Galiläa voraus. Warum wird Petrus hier extra erwähnt? Weil er der Prominenteste unter den Aposteln war. Der Vorlauteste. Weil er so großartig war in seinem Leben. Sicher nicht. Es gab einen ganz besonderen Grund, warum Jesus über die Engel sagt, bitte sagt es auch Petrus, weil er ein Versager war. Weil er ein riesengroßer Versager war. Er hat Jesus verleugnet dreimal. Er hat sich verflucht, ich kenne diesen Jesus nicht. Und dann, als der Hahn kräht, weint er bitterlich. Alex hat uns das gebracht, als wir diesen Text hatten, vor 2 Wochen. Ich greife das heraus, weil das mit zur Auferstehungsbotschaft gehört, für alle, die sich oft als Versager fühlen. Sagt es den Jüngern und bitte sagt es auch Petrus. Petrus hat bitterlich geweint. Er hat sich elend gefühlt. Das Wort elend, das bedeutet eigentlich fremd, verbannt. Althochdeutsch elilenti. In einem fremden Land. Elend, Land ist da noch zu hören. Das ist die Folge von Scham in unserem Leben. Wenn wir uns als Versager fühlen, dann fühlen wir uns fremd, ausgestoßen. Petrus hat sich tatsächlich ein Stück außerhalb des Jüngerkreises gefühlt. Schuldgefühle und Scham bewirken das immer, dass man sich ausgestoßen fühlt, nicht angenommen fühlt. Es distanziert von Gott und Menschen. Warum ist das so? Es hat damit zu tun, dass die Bibel uns sagt, was Fehlverhalten ist. Das Neue Testament gebraucht das Wort Sünde dafür, für Fehlverhalten. Und obwohl Sünde fast allgegenwärtig in dieser Welt ist, ist es nicht die Normalität für Gottes Welt. Weil es nicht zu Gottes Welt gehört. Sünde gehört nicht zu Gottes Land. Darum fühlen wir uns oft, nachdem wir gesündigt haben, elend außerhalb des Landes, wo Gott wohnt. Das gilt auch für uns als Christen. Egal, ob es sich um Lüge, um Ärger, um Pornografie, um Kälte, um Distanziertheit, um Zornausbrüche handelt, ganz egal, um was es sich handelt. Wenn wir dann wach werden und uns klar ist, dass wir gesündigt haben, dann fühlen wir uns elend und haben den Eindruck, wir sind außerhalb der Welt Gottes. Wir vergessen dann so leicht, dass wir geliebte Kinder sind. Vielleicht vergessen wir es nicht, aber wir kommen gefühlsmäßig nicht mehr an diese Wahrheit dran. Unsere Wahrnehmung ist falsch. Sünde überschattet dann unsere ganze Identität. Das müsste nicht sein. Petrus hat seinen Herrn verleugnet. War er noch ein Jünger Jesu? Natürlich. Gehört er noch zum Jüngerkreis? Klar. War das für ihn klar? Nein, das war für ihn nicht klar. Deshalb sagt ein Engel zu den Jüngern, bitte sagt es auch Petrus. dass Jesus auferstanden ist. Dass er nicht mehr blockiert ist, nicht mehr gelähmt ist. Schuld lähmt, Sünde lähmt uns. Petrus hat gesagt, ich will wieder fischen gehen, zurück ins alte Leben. Sünde zieht uns zurück in unser altes Leben. Und was ist die Lösung? Die Lösung ist ein ganz persönliches Gespräch, ein Vier-Augen-Gespräch mit Jesus. Es ist dann im Johannesevangelium im 21. Kapitel nachzulesen. Wunderbar geschildert, liebst du mich? Liebst du mich, dann sei ein Hirte für meine Schafe. Ein großer Auftrag für Petrus, den Versager. Ein Auftrag von dem Besten, von dem guten Hirten. Nicht ein einziges Mal sagt Jesus, warum hast du mich verleugnet? Nicht ein einziges Mal versucht er eine Strategie anzuwenden, dass das nicht noch einmal vorkommt. Du hast mich enttäuscht, Petrus. Sondern er geht auf die Beziehungsebene. Weil Sünde zuallererst die Beziehung zu Gott und zu Jesus durchbricht. Das ist der Ansatz Gottes. Ich bin wirklich fasziniert und das gehört mit in die Auferstehungsbotschaft von dem Evangelium, von der guten Nachricht, wie man mit Schuld und Sünde umgehen kann. Und manchmal habe ich den Eindruck, wir haben es wirklich noch nicht kapiert. Auch als Gemeinde, als Pastoren, als Leiter. Das Evangelium ist so fantastisch, wenn es uns aufrichtet. Und eigentlich immer, wenn wir über Sünde sprechen, dann sollte es ein Aufrichten sein in unserem Leben und im Leben des anderen. Ein Herz, das es wagt, voll Liebe und Freundlichkeit in deine Lebensgeschichte hineinzusprechen, in deine Geschichte. Jesus hat in die Geschichte von Petrus hineingesprochen. Das war seine Geschichte, die Verleugnung. Wenn wir es wagen, so in die Geschichte eines Menschen einzusteigen, dann werden wir viel, viel mehr erreichen, als wenn unser Verstand voller Strategien ist, wie wir mit Sünde umgehen. Wir müssen eine Etage tiefer ans Herz kommen. Und dann passiert wirklich etwas. Jesus hat ein klärendes Gespräch mit Petrus gehabt wegen seinem Versagen und dann beruft er ihn zum Dienst sehr, sehr persönlich. Und diese Botschaft gilt es heute Morgen zu verstehen. Wo stehst du, wenn es um Jesus geht? Kennst du diese tiefe Freude und dieses Glück? Ich folge ihm nach, ich darf ihm gehören, ich bin sein Eigentum. Ich liebe das Evangelium wirklich besonders wegen seiner Neuausrichtung im Umgang mit Schuld und Sünde. Und die zwei Fragen, die wir im Heidelberger Katechismus haben, sie gehen so tief, sie sind gewaltig. Die erste lautet, ja, was ist dein Trost, dein einziger Trost im Leben und im Sterben? Antwort, dass ich nicht mir selbst gehöre, sondern dem, der für mich gestorben ist. Und die zweite Frage, was musst du wissen, damit du in diesem Trost selig leben und sterben kannst? Was musst du wissen? Erstens, wie groß meine Sünde und mein Elend ist. Sünde ist keine Bagatelle. Ist nicht klein. Ist groß in Gottes Augen. Aber er hat am Kreuz von Golgatha und durch seine Auferstehung einen Weg gefunden. Und in seiner Person ist die Antwort, wie wir mit Schuld und Sünde umgehen können. Er beantwortet in seiner Person diese ganzen Fragen des Elends und der Sünde. Die zweite Person, die wir kurz betrachten, ist Maria von Magdala. Wahrscheinlich haben wir diesen Bericht wegen ihrem Leben, das nicht schön war, das sehr belastet war. Der Herr Jesus hat 7 Dämonen von ihr ausgetrieben. Es gab so viele Brüche im Leben dieser Frau. Was da alles über ihr Leben hinweggerollt ist und was sie dann alles mit dazu beigetragen hat, wir wissen es nicht. Was an zwanghaftem und sündhaftem Verhalten da war. Aber Jesus befreit diese Frau und dann liebt sie ihn und sie folgt ihm. Sie folgt ihm bis zum Grab. Und wir sollen Jesus bis zu diesem leeren Grab folgen. Dem dienenden König folgen. Heute schließen wir diese Predigtreihe mit dem Markus-Evangelium. Dem dienenden König folgen. Und wir folgen ihm bis zum leeren Grab. Und dann leben wir mit ihm ein Auferstehungsleben. Hier ist der Text. Maria aber blieb draußen vor dem Grab stehen, sie weinte. Und während sie weinte, beugte sie sich vor, um ins Grab hineinzuschauen. Da sah sie an der Stelle, wo der Leib Jesu gelegen hatte, zwei Engel in weißen Gewändern sitzen, den einen am Kopfende und den anderen am Fußende. Warum weinst du, liebe Frau? Fragten die Engel. Maria antwortete, sie haben meinen Herrn weggenommen und ich weiß nicht, wohin sie ihn gebracht haben. Maria von Magdala, sie war die, die sofort, nachdem sie gesehen hat, das Grab ist leer, zu den Jüngern gelaufen ist, hat Petrus und Johannes verständigt. Und Petrus und Johannes sind dann wieder zum Grab gelaufen, die waren schneller. Die hatten ja auch den ersten Sprint hinzulegen. Maria von Magdala musste das zweite Mal diese 2-3 Kilometer laufen. Sie kommt etwas später an. Petrus und Johannes sind schon weg. An dem Morgen ist viel gerannt worden, mehr wie in allen Evangelien zusammen. Viel Bewegung. Das passt auch zu mir. Und als Maria kommt, ist Petrus und Johannes weg. Die haben keine Engel gesehen. Warum nicht? Ich weiß es nicht. Vielleicht sehen verweinte Engel Augen leichter Engel und kommen vielleicht etwas leichter mit Gottes Welt in Berührung. Die Engel sind da, Maria sieht sie. Währenddem sie sich hineinbeugt in dieses Grab. Und dann fragen die Engel, warum weinst du? Maria spricht es aus. Sie haben meinen Herrn weggenommen und sie weiß nicht weiter, diese Frau. Und jetzt stellen wir uns neben Maria. Kannst du das? Wir nähern uns ihr langsam. Wir haben ja Zeit. Und bring Menschen mit, die du in den letzten Tagen weinen gesehen hast. Ich habe einige Menschen weinen gesehen. Und wir stellen uns neben Maria und der Engel fragt, warum weinst du? Ich weiß nicht, welche Antworten du hast. Mir fehlt die Lebensfreude. Mir hat man meine Lebensfreude genommen. Mir hat man meine Ehe genommen, meine Kinder, meine Würde, meinen Besitz. Mir hat man alles genommen. Und jetzt dreht Maria sich um. Auf einmal stand Jesus hinter ihr. Sie dreht sich nach ihm um und sah ihn, erkannte ihn jedoch nicht. Warum weinst du, liebe Frau, fragt er sie. Wen suchst du? Maria dachte, es sei der Gärtner und sagte zu ihm, Herr, wenn du ihn weggebracht hast, sag mir bitte, wo du ihn hingelegt hast, dann hole ich ihn wieder. Keinen blassen Schimmer von Auferstehung, ihr Lieben. Das ist das Spannende in diesen Berichten. Ich hole ihn dann wieder, tot. Ja? Maria, sagt Jesus. Da wandte sie sich um und rief, Rabboni. Das bedeutet, mein Meister. Maria gebrauchte den hebräischen Ausdruck. Und jetzt drehen wir uns mit Maria um. Sie denkt, es ist der Gärtner. Und sie redet mit ihm. Und dann wird Jesus sehr, sehr persönlich. Er spricht ihren Namen aus. Und jetzt lass es zu, dass dieser Auferstandene deinen Namen ausspricht. Deinen. Deinen Namen. Und den Namen derer, die du mitgebracht hast zu diesem leeren Grab. Und dann darfst du für diese Menschen beten. Und wenn du mit ihnen sprichst, darfst du Gebet einfließen lassen in das Gespräch mit diesen Menschen. Es tut ihnen gut. Besser, als wir denken. Auch mit Nichtchristen zu beten. Etwas von Gottes Ewigkeit hineinzubringen in diese Welt. Etwas von dieser Auferstehungsluft. Der Herr ist auferstanden. Das ändert alles, alles. Nur die Auferstehung Jesu macht mir Mut, weiterzuleben. Nur die Auferstehung Jesu, dass er auferstanden ist, gibt einen Trost und einen Halt und eine Sicherheit und eine Stabilität, auch emotional, die wir in dieser Welt brauchen. Wir brauchen widerspruchsfreie Antworten, ihr Lieben, wenn es um den Ursprung geht, wenn es um unsere Bedeutung in dieser Welt geht und wenn es um das ewige Schicksal geht, da brauchst du Antworten, die widerspruchsfrei sind. In Jesus Christus hast du sie, wenn es um den Ursprung geht, wenn es um deinen Wert geht, deine Bedeutung und wenn es um das ewige Schicksal geht. Diese Welt wird nicht immer so weitergehen. Jesus Christus wird eines Tages wiederkommen. In Macht und Herrlichkeit. Und die Frage ist, hast du dich an ihn gehängt? Gottes Wort spricht von einem doppelten Ausgang, von Himmel und Hölle. Und Jesus kam, um den Himmel uns frei zu machen und uns eine Wohnung zu bereiten. Lass mich ganz persönlich werden, so wie Jesus mit Petrus und mit Maria. Kennst du ihn? Ist es dein Weg? Das Evangelium hat die allerbeste Nachricht für uns. Es gibt Hoffnung. Leb sie aus. Verbreite sie, wenn du sie hast. Verbreite sie in diese Welt. Ich habe ein Zitat von Friedrich Büchner. Kehre um und glaube das Evangelium. Glaube die gute Nachricht. Evangelium, gute Nachricht, das ist Jesus Christus selbst. Die gute Nachricht, dass wir geliebt sind, ist besser, als wir je zu hoffen gewagt haben. Und diese gute Nachricht zu glauben, aus ihr heraus und auf sie zu leben, in sie verliebt zu sein, ist von allen freudigen Sachen in dieser Welt die glücklichste überhaupt. Amen. Komm, Herr Jesus. Sind bekannt, diese Worte, die wir sagen. Wir haben mehr Hoffnung in Christus, als wir sie je ahnen konnten. Wir blenden die letzten Worte ein. Sie sind nicht in unserem Programm, weil der Text schon lang war. Die der Herr Jesus, der Auferstandene, zu Maria sagt. Geh zu meinen Brüdern und sag ihnen, dass ich zu ihm zurückkehre. Zu meinem Vater und zu eurem Vater. Zu meinem Gott und zu eurem Gott. Auch dieser Text ist ein Zeugnis für die Auferstehung Jesu. Die Jünger wären nie auf die Idee gekommen, Maria so eine gewaltige Botschaft anzuvertrauen. Sie, Maria, soll zu den Aposteln gehen, soll Botschafterin für die Apostel werden. Das spricht von einer vollkommenen Vergebung in Jesus Christus. Nimm sie heute Vormittag für dein Leben an, vollkommen. Und diene ihm dann von ganzem Herzen. Wir feiern in wenigen Minuten das Abendmahl. Eine Chance heute am Ostersonntag. Die Zeichen der Liebe Jesu, Brot und Wein. Sie sprechen von seinem Tod für uns, aber heute feiern wir. Das sind hoffnungsvolle Worte. Geh und sag ihnen, ich kehre zurück zu meinem Vater und zu eurem Vater, zu meinem Gott und zu eurem Gott. Hier ist die große Wahrheit, die wir heute für uns nehmen. Durch das Sterben und die Auferstehung Jesu haben wir ein neues Verhältnis zu Gott. Er ist unser Vater. Und Jesus und wir sind Geschwister, wir sind blutsverwandt. Kannst du dir das vorstellen? Die gleiche Familie, wir gehören zur gleichen Familie, zur Königsfamilie. Und heute feiern wir als vertraute Kinder des Vaters die Auferstehung seines Sohnes. Oh ja, der Preis war sehr, sehr hoch, natürlich. Aber es hat sich gelohnt, denn ich darf dabei sein. Deswegen hat es sich gelohnt. Und mit Friedrich Büchner sage ich noch einmal, und diese gute Nachricht zu glauben, aus ihr heraus und auf sie zu leben, in sie verliebt zu sein, weil diese Nachricht eine Person ist, in sie verliebt zu sein, ist von allen freudigen Sachen in dieser Welt die glücklichste überhaupt. Amen. Komm, Herr Jesus.